Willkommen zurück bei Pony Today. Heute verursacht neulich im Grünflächenamt Ohrenkrebs. Bleiben Sie dran und nach der Werbung lernen Sie nützliche Finanztipps von Ihrer Wüstenrennmaus.
Im Grünflächenamt, der Parks and Recreation Rewatch Podcast mit Tobi und Phil.
Ich wollte zu einem fröhlicheren Thema, deswegen...
Zum Weltuntergang quasi, ne?
Ja!
Sehr schön. Dann schauen wir doch mal, was für Daten wir da im vierten Stock vorrätig haben. Und zwar Episode 6 der vierten Staffel, so rum ist richtig.
So rum.
Mit dem Titel End of the World, ausgestrahlt am 3. November 2011 und unter dem Titel Weltuntergang am 7. Dezember 2013 ausgestrahlt. Hier noch der kurze Hinweis, wir gehen zurück auf die ursprüngliche Ausstrahlungsrhythmen, nachdem die letzte Folge ja tatsächlich fast ein Jahr später auf einem anderen Sender, und zwar TNT-Serie, ausgestrahlt wurde und nicht wie jetzt bei Comedy Central. Ich verstehe es immer noch nicht. Die Regie kommt wieder vom Urgestein Dean Holland und das Skript kommt vom Meister und Boss himself, Mike Schur.
Okay.
Genau, und wir haben einen Gastauftritt zu vermelden, und zwar von Robert Pine, der die Rolle des Hauptsektenmenschen, sage ich jetzt mal, spielt.
Hauptsektenmenschen.
Der Hauptsektenmenschen, der Hauptsorpi. Und den kennt man aus Filmen wie Memorial Hospital oder aus Serien wie Memorial Hospital. Das ist so eine HBO-Serie gewesen nach dem Hurricane Katrina. Aus der Serie Chips, die Cop-Serie aus den 70ern, 80ern. Das war auch so ein großes Ding in Amerika gewesen. Und vor allen Dingen hatte er Gastauftritte in den Serien The Office und Angie Tribeca.
Angie Tribeca sagt mir was.
Ja, mir tatsächlich auch. Ich habe es mal versucht zu schauen und es ging einfach nicht. Es ist die Serie von der Ann Perkins-Darstellerin Rashida Jones. Da spielt sie eine Polizistin und das ist halt wirklich total abgespaced Dödelhumor. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich habe da mal ein, zwei Folgen geschaut und das ist mir einfach zu drüber gewesen. Da kam ich nicht ran. Aber ich wollte es mir tatsächlich im Rahmen des Rewatches auch nochmal versuchen zu gönnen. Vielleicht war es einfach nicht die richtige Folge. Ja, so viel zu den Archivdaten und dann würde ich sagen, machen wir nicht lange rum, gehen wir mal rein in die Synopsis. Die Reasonablists, ein Weltuntergangskult aus Pawnee, der einen Eidechsengott namens Zorb the Surveyor anbietet, haben den Weltuntergang vorausgesagt. Ich verstehe, warum du mir den ersten Absatz überlassen hast.
Ja, ne?
Da sie mit ihren Vorhersagen in der Vergangenheit noch nie richtig lagen, nimmt sie niemand ernst und Leslie erlaubt ihnen immer, eine Nachtwache in einem Park abzuhalten. Chris bittet Leslie und Ben, die Reasonablists während ihrer Mahnwache zu beobachten, was den beiden unangenehm ist, da sie seit ihrer Trennung nicht mehr viel Zeit miteinander verbracht haben.
Ja, also ich finde schon, wir fangen doch eigentlich mal von vorne an, ne? Dass die schon sehr oft den Weltuntergang hervorgesagt haben.
Und immer mit einer wirklichen Sicherheit dann aber auch davon ausging, dass der nächste wirklich eintritt, ja?
Ja, ja, hat sich ja nur verlesen.
Ja. Und dann später nochmal.
Ich finde es ja toll, dass Leslie erstmal von vornherein so sagt, hey, ihr könnt euch ja noch erinnern, in den 70ern, ne?
Mhm.
Oder 80ern, war unsere Stadt von einer Sekte besetzt.
Das haben wir ja schon mal gehört, ne? Das
genau, ne?
Kennen
so,
wir ja schon.
Zorb kommt oder Lang lebe Zorb war dann mal so ein...
Die Stadtmotto ist, ja.
Stadtmotto, bis dann liebe Russen willkommen.
Und dann
liebe Deutschen willkommen.
Liebe Taliban willkommen.
Ja. Also sie ergeben sich schnell ihr Schicksal. Na, jedenfalls findet man ja dann den letzten, also oder einen der letzten Zorbis, ne? Nennst du sie ja dann.
Na, Ron hat sie auch Zorbis genannt. Das muss dir schon gut lachen.
Den Jüngern,
ja. Ne?
Und ich fand ja schon mal schön, wie er angekündigt wird. Weißt du noch, wie Chris ihn angekündigt hat? Nicht Chris. Wie Andy ihn angekündigt hat?
Nee, mach mal. Hab ich gerade nicht in der Hand.
Na, so königlich.
Ah, ja,
Leslie Nope. Ja, ich ja, präsentiere ihn. Hör ob Scaver. Und verbeugt sich ja. Und geht dann. Ich fand das sehr, sehr, sehr schön, sehr würdevoll.
Andy gibt
sich Mühe. Ich weiß aber noch nicht, was. Ja, ja, Andy gibt sich Mühe. Ich weiß aber immer noch nicht, was sein Hauptauftrag ist.
Aber, okay. Er ist ihr persönlicher Assistent. Ne? Das kann alles und nichts bedeuten, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Aber lustig, er hat dieselbe Position wie seine Frau.
Ja.
Wenn du es mal so nimmst jetzt.
Genau, ne? Sie für Ron, er für Leslie.
Ja, ja. Ist seine Frau ihm übergestellt, beruflich?
Nee, die haben nichts miteinander zu tun.
Hm. Na gut.
Weil aber er ist ja quasi nur ihr Assistent im Rahmen ihres Wahlkampfes. Und damit quasi ja nicht für ihre Position im
Parks-Department. Also nicht für das Grünflächenland
genau,
beschäftigt.
Richtig.
Ah, okay.
Ja.
Aber finde ich gut, der hat ja auch Toms Platz gekriegt, ne?
Genau.
Das heißt, Tom war eigentlich, also ne, das wirkt ja so, als wäre Tom vorher sein oder ihrer gewesen.
War er ja auch. War er ja auch. Er war ja Leslies Assistent tatsächlich.
Ja?
Mhm.
Kam nie so raus.
Ja, genau. Zweiter Witz dahinter, ne? Dass er eigentlich praktisch nie irgendwelche Tätigkeiten gemacht hat, weil Leslie alles selber machen wollte.
Ja, ne, nicht nur das, sondern auch die draußen, da weißt du ja auch nicht, was die machen.
Mhm.
Ja, aber ich finde die Zombies richtig gut, ne? So von wegen, wir machen Weltuntergang, alles geht unter.
Ich fand es ja auch toll, ne? Der Eidechsengott, wie er dargestellt wurde oder wie er erklärt wurde. Ich glaube, das müssen wir ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal kurz mitgeben, falls die Folge noch nicht gesehen wurde. Es ist ja quasi, Sorb ist ja der Eidechsengott, der quasi den Vulkan als Mund hat, ja, und quasi dann
genau,
dafür sorgen
Feuer,
wird.
Lava
genau, ausspricht. Und dann dafür sorgen wird, dass allen die Gesichter schmelzen. Da kommen wir ja später von Ron noch drauf zurück.
Ja.
Aber
alle.
Ja.
Also irgendwie wird keiner gerettet.
Genau, inklusive der Reasonables. Und da wollte ich dich mal fragen, Tobi, wie nennt sich denn die Gruppe in der deutschen Übersetzung?
Ja gut, okay, am Anfang erklärt er es nicht. Mal gucken, ob ich es später rausfinde, aber ich glaube, sowas wie die Vernünftigen war das.
Ja, aber der Witz ist ja quasi, das kommt ja dann, spricht ja dann Chris im Büro an, ne? Wo er dann den Auftrag verteilt, dass Ben und Leslie im Park das begleiten sollen. Wo dann rauskommt, die Gruppe heißt die Reasonableists, Deutsch, die Vernünftigen. Aus genau dem Grund, ja, dass wenn man mit ihnen diskutieren möchte und man ihre Argumente widerlegt, dann widerlegt man ja vernünftige Argumente. Das ist, wie Ben das
ja,
dann
doch,
kommentiert. Und
ja,
Ben kommentierte ja. Dann, das ist merkwürdigerweise absolut brillant.
Ja, doch, doch, ja, doch.
Auf die Idee muss erst mal kommen. Ich nenne mich die Vernünftigen, damit alle meine Argumente, wenn sie widerlegt werden, vernünftig widerlegte Argumente sind. Warum nicht? Ja, mach mal.
Das ist, aber ich fand, ja doch, jetzt wo du sagst, das fand ich gar nicht mal so dumm.
Ja, ja.
Wenn du es mal überlegst.
Da hat sich
also, es ist,
was dabei
ist
gedacht.
Es ist diebel einfach, aber es ist gar nicht mal so dumm.
Da hat sich immer was dabei gedacht, ne?
Das heißt, wenn du dich eigentlich selber als Gruppe sagen würdest, wir sind die Schlauen. Und wenn du sagst, ich gehöre nicht zu euch. Okay, dann bist du ein Dummer.
Ja, so ungefähr.
Warte.
Aber Tobi, ganz ehrlich, ist das nicht irgendwie genau die Taktik, die gerade so, ich sag mal, so aus diesen faschistischen Bewegungen irgendwie herauskommt, die gerade beispielsweise in Amerika passieren? Ja, da wird der größte Stuss erzählt, aber man wird es ja legitimiert, weil man ja in der Regierung ist, ja, weil man irgendwie in Regierungskreisen ist. Das ist irgendwie, fühlt sich fast genauso an, ne? Es kann nicht Stuss sein, weil ich bin ja ein Amtsinhaber. Deswegen sind meine Argumente ja per se logisch.
Ja, also man wählt ja nicht irgendwelche sinnlosen Leute da hoch.
Genau.
Auch wenn sie Würmer im Kopf haben oder sonst sowas.
Amöben. Ich möchte korrigieren. Amöben. Ich habe damals die Story gehört von Robert Kennedy Jr., der irgendwie vor dem Senat aussagen musste und dann sich einer Gedächtnislücke quasi genutzt hat oder bedient hat, die seiner Aussage nach von Amöben kam, gehirnfressenden Amöben, die er sich irgendwo in dem See eingefangen hat.
Okay, macht's viel besser.
Ja, die haben natürlich genau den Part vom Gehirn gefressen, wo die wohl Erinnerungen sind und haben dann auch passenderweise genau dann aufgehört, beziehungsweise hat die Medikation und Behandlung dann angeschlagen.
Damit nicht noch Schlimmeres passiert. Schwein ist. Gehabt. Mhm. In Deutschland hatte das bestimmt auch ein paar Politiker zur Cum-Ex-Affäre.
Ja, der Scholzomat meinst du jetzt?
Ja.
Das weiß ich nicht mehr.
Okay. Kann ja mal passieren.
Ja. Ne? So, jetzt erzähl mal hier von der Mahnwache der Sopis.
Ach so, von der Mahnwache. Ja, also ich finde es erst einmal schön, sehr friedlich, ne, so in diesem Park und so. Was war denn das? Am besten fand ich erstmal, dass sie angefangen haben zu erklären, was da alles ist. Ne? Da wurde ja gleich so gefragt, so, oh, bieten die wieder Pizza an? Ich finde das gut, wenn die Pizza anbieten. Bei ihrer letzten Weltuntergangsparty hatte diesmal leider nicht. Oh, schade.
Genau, dieses Mal gibt es so den Likör tausendfachen Trauer, glaube ich, wenn ich jetzt einfach mal auf Deutsch übersetze.
Ne? Ja, und da haben die dann auch gesagt, ja, der knallt gut, der ist richtig gut.
Was war's? Rotwein und Rootbier, ne? Was auch immer Rootbier ist, ich weiß es nicht.
Malzbier. Im Park treffen sich die Zorbis und richten ihre Mahnwache ein. Mehrere Mitarbeiter des Parks sind ebenfalls anwesend. Ron nutzt die Gelegenheit, um den Zorbis seine handgeschnitzten Flöten zu verkaufen und mit ihnen zu musizieren. Nachdem sie Chris, Ben und Leslie über die Mahnwache interviewt hat, zeigt die Zeitungsreporterin Shauna Melview Tweeb ein romantisches Interesse an Ben. Warum auch immer. Leslie gerät in Panik und versucht, Sean davon abzubringen, mit ihm auszugehen. Aber Leslie und Anne werden später Zeuge, wie Sean mit Ben flirtet und ihn bittet, sich ihr auf der Party von Entertainment 720 anzuschließen, die bereits im vollen Gange ist.
Dazu später mehr. Und Anmerkung der Redaktion, es handelt sich natürlich um Shauna, nicht um Sean.
Shauna? Habe ich Sean gesagt?
Du hast zweimal Sean gesagt. Ich möchte es nur für der Vollständigkeit halber noch ergänzen, falls jemand irgendwie jetzt durcheinander gekommen ist. Ich fand den Running Gag cool, wenn wir hier gerade dabei sind, das habe ich mir notiert, mit der Bezahlung. Als erst Anne auf den Typen zugeht, geht auch ein Check, ja, aber lösen Sie den bitte erst morgen ein. Ja. Und das Gleiche dann noch mit Ron abgezogen wird, der dann natürlich den allen die Flöten noch antickert, irgendwie für $80. Und die denen auch so einen Check zureichen wollen und sie erst so verschmitzt in die Kamera schauen, als hätten sie Ron jetzt verarschen, Ron das selber auch nochmal macht. Das fand ich gut. Das hat mir gut gefallen.
Ich glaube, der hat auch mal erwähnt, ne? Jedes Mal dasselbe. Ich denke, Alter. Ja. Ihr könnt doch nicht. Oh.
Ja.
Oh, aber schön über dieser Blick. Ist die dumm? Ja. Morgen ist die Welt schon weg.
Ja, auch unsere Lieblingsreporterin, die offensichtlich genug Charakter zugeschrieben bekommen hat, um jedes Mal, wenn sie auftritt, irgendwie mit jemandem flirten zu müssen. Also quasi eigentlich in der Regel nicht dafür da ist, um ihren Job nachzugehen, sondern irgendwie mit jemandem anwandeln zu wollen. Dieses Mal mit Ben. Was war denn der Grund, warum sie da war, Tobi?
Wer? Die Journalistin?
Shauna?
Na, sie war doch nur da, um mal wieder ein Interview darüber zu machen, dass die Welt untergeht.
Genau, und auch nur aus dem Grund, weil das die letzten Male ja auch nicht viel gebracht hat, weil auf einmal zwei aus dem City-Management mit dabei waren, quasi Chris und sein Vertreter Ben. Da dachte sie, es gibt wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr zu berichten.
Und was nicht der Fall war.
Ja, und so kam dann im Endeffekt der Blick halt auf Ben, ja. Der sich offensichtlich wieder sehr, sehr attraktiv gemacht hat. Er hat, glaube ich, nur über sich selber gelacht, ne? Er ist hier, weil er nichts Besseres zu tun hat, was irgendwie mehr über ihn aussagt und weniger über diese Situation hier.
Ja, Vernünftis.
Ja. Die Vernünftis, okay. Das gefällt mir irgendwie nicht so. Gibt es da nicht irgendwas Besseres? Ne,
doch, sie haben dann auch vernünftige Argumente belegt. Also, ja.
Okay.
Aber ich finde es toll, dass da immer, also Ron hat mich überrascht, ne, so im Sinne von, hey, Ich stehe zu den kompletten Religionsfreiheit. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ihn konservativer eingeschätzt.
Hättest du nicht gedacht, dass ihm was praktisch alles egal ist?
Ja doch, aber es ist nicht egal, an wen man glaubt. Weißt du?
Naja,
sag mal so. Glaubt ja dann an den Falschen.
In dem Talking Head wurde ja offenbar ihm auch die Frage gestellt, wessen Religion oder welcher Religion er angehörig ist. Und seine Antwort war ja nur, das geht euch ein Scheißdreck an.
Ja, das ist richtig.
Ja. Ja, ich meine, was hätte ich jetzt anderes von Ron als Antwort erwartet, außer das?
Ja. Ja, okay. Das stimmt. Das stimmt.
Okay. Ich habe tatsächlich.
Aber mal so, ne? Es sind nur alte, also relativ alte Menschen da.
Ja, das sind also halt die Überbleibsel aus der, Sekte.
Genau. Aus der 70er.
Offensichtlich gibt es keinen Nachwuchs. Glücklicherweise.
Ja, irgendwie, naja, macht ja auch keinen Sinn. Warum? Ja. Weil die Welt ist ja schon ein paar Mal untergegangen, ne?
Ja.
Da fängst du ja jetzt nicht an, noch irgendwie Nachwuchs in die Welt zu setzen, wenn du dir denkst, da geht die Welt unter.
Das stimmt. Ja. Ich würde mal weitermachen, weil tatsächlich habe ich jetzt irgendwie gerade nicht mehr so viel. Mhm. Genau. Im Laufe der Nacht erzählt Chris Herb, dass er Herbs Bücher gelesen hat. Also quasi, das muss ich noch ergänzen, also es sind nicht Herbs Bücher, sondern das sind die Bücher des Gründers, Lou. Ne? Organize It 1 und Organize It Part 2. Ne? Hail Zorb. Und ja. Genau, die Bücher hat Chris gelesen und sie diskutieren anschließend tatsächlich über Reinkarnation. Auch hier das Feedback von Chris. Ja? Er hat es schnell durchgelesen, da noch mal die Referenz, dass er ein Schnellleser ist. Es ist größtenteils alles Blödsinn, was drinsteht, aber der Part über Reinkarnation hat ihn ja dann sehr interessiert.
Ja, Leslie, er ist ja auch Fan davon. Mhm.
Genau. Leslie gerät ja offensichtlich noch immer in Panik, als Ben sich dann schon darauf vorbereitet, Shauna auf die Party von Entertainment 720 mitzunehmen. Sie überredet ihn daher, mit ihnen eine interessante Pony-historische Stätte zu besuchen, aber sie fährt nur im Kreis und landet an einer verlassenen Tankstelle. Ben durchschaut Leslies Plan und ist nicht erfreut über ihre Versuche, sich in sein Leben einzumischen. Später gesteht Leslie Ron, dass sie, wenn die Welt untergehen würde, ihre letzte Nacht tatsächlich lieber mit Ben verbringen möchte. Doch Ron erinnert sie daran, dass die Welt eben nicht untergehen wird und dass Leslie akzeptieren muss, dass sie ihre politische Karriere Ben vorgezogen hat. Wenn auch sie sich mit dem Gedanken, dass er mit einer anderen zusammen ist, unglücklich fühlt. Wie erwartet, geht die Welt eben nicht unter. Leslie entschuldigt sich bei Ben und lässt ihm wissen, dass sie nichts dagegen hat, wenn er sich mit Shauna treffen sollte, beziehungsweise treffen möchte. Ja. Wem gehörte die Tankstelle nochmal, laut Leslies Recherchen?
Ich glaube, wie hieß er? Prince?
Mick Jagger war es bei mir, in der englischen Spur.
Ach, Mick Jagger. Ja, nee, war Mick Jagger. Ich habe nur gerade überlegt, wegen Prince und... Ja, okay, Mick Jagger.
Ich fand das schon nur großartig, wie sie dann da ankommen. Und erstmal schön der Callback auf ihr Buch, ne? Denn da hat sie ja wirklich herausgefunden, hat sie wirklich recherchiert mit diesen historischen Fakten und Pony. Und dann finde ich das toll, dass sie sagt, die Tankstelle hat zwischen 1950 und 1958 einem gewissen M. Jagger gehört. Das muss doch Mick Jagger sein. Und dann Ben nur darauf antwortet, als er 8 Jahre alt war. wieder diese klassische trockene Delivery von Ben, finde ich einfach großartig.
Ich finde es beachtlich, dass er auf Anhieb weiß, wann Mick Jagger geboren ist.
Ja, offensichtlich ist er ein Stones-Fan. Das würde ich jetzt einfach mal davon einfach
oder
mal schließen.
Oder er weiß einfach solche Fakten.
Oder er ist ein Trivia-Geek. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. Aber ich meine, ich hätte jetzt vielleicht nicht das genaue Alter gewusst, aber ich weiß, dass die Stones ja quasi, wann glaube ich angefangen haben? Mitte der 60er, ne, hatten sie ihre ersten Kids Are Alright, nicht Kids Are Alright, das war The Who. Oh Gott, jetzt habe ich einen Frevel begangen. Wie war eigentlich der erste große Hit von Stones? Ich mag die Stones nicht so besonders, deswegen weiß ich das gerade nicht.
Aber ich fand es beachtlich.
Mitte der 60er und da war er ein Teenager. Ne? Also könnte schon hinkommen, dass er so irgendwann Anfang der 50er, Ende der 40er geboren wurde, ja. Naja.
Was ich auch gut finde, um einfach mal das Szenen, also dass man die Szene im Rücken wie kann man das? Im Background auch mit richtig organisiert. Man sieht nämlich meistens, wenn Leslie oder irgendjemand anders redet, Chris im Hintergrund lesen.
Ja.
Man sieht also wirklich, dass er das ganze Buch so.
Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja cool. Ja. Schnellleser. Ja.
Also Ron sitzt da und schnitzt immer irgendeine Flöte und er sitzt da und liest.
Siehst du, das ist doch richtig effektiv, oder? Also Ron bringt ja schon einen Haufen Flöten mit zu der Veranstaltung und dann schnitzt er noch weitere, während er bei der Veranstaltung ist. Quasi er produziert, ja, während er verkauft. Ist, ja. Das ist meine Güte.
Ja, der ist da schnell. Na gut, aber wer mit, was war es, 3 Jahren seinen ersten Stuhl geschnitzt hat?
Ja.
Also da erwartest du doch regelrecht, dass der sowas kann.
So ist es. So ist es, ja.
Ja. Ja. Aber, wo waren wir jetzt?
Mit der R-Story sind wir tatsächlich jetzt schon durch gewesen, ja.
Genau. Aber ich finde es gut auch mit den Büchern, ne, dass er erstmal anfängt so von wegen, hey, organisier dein Leben, ne? Und Teil 2, organisier dein Leben, die Auferstehung von Sorb.
Genau, die Auferstehung von Sorb, genau.
Wo du denkst, was soll das?
Ja. Tja, ich meine, irgendwann muss ja mal kommen, ja, der Kult, nachdem er schon in der zweiten Staffel in diesem Motto Talking Head angesprochen wurde. Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass das so kam. Ja,
ja, also ich fand's gut. Ich fand's gut, dass das, also mich hat's wirklich mal interessiert, weil die das wirklich so groß gemacht haben, ne? Also dass die Stadt denen mal gehört hat. Hätte ich gedacht, dass das da immer noch so ein paar Überbleibsel hätte, ne? Keine Ahnung, irgendwelche Fahnen von Zorb oder so Feiertage, die man einfach behalten hat.
Kommen ja noch 3,5 Staffeln, Tobi, ne? Also heißt ja nicht, dass es nicht nochmal aufgegriffen wird.
Ah, schade. Ja. Ah, ja. Aber das hätte mich jetzt so. Aber ich fand diese ganze Geschichte um Zorb und so, ne, also gut gemacht. Hm? Nicht so aufdringlich, ne, sondern wirklich so, wo du sagst, ja. Mensch, das macht Sinn.
Ja. Hast du noch was zur R-Story, Tobi?
Ich glaube nicht.
Warte,
wie gesagt, der Running Gag. Wobei, die einen haben den Running Gag ja nicht mitgemacht. Ne? Alle haben immer einen Check gegeben, aber einer gibt sogar Bargeld.
Tja.
Wo ich dann immer sage, so,
Der war dann scheinbar nicht ganz so überzeugt. Ja,
naja. Ja. Na gut, dann hätte ich mir aber auch keine Flöte gekauft. Ne?
Ja, auch wieder wahr, ne? Aber vielleicht macht es auch einfach nur Spaß, mit seinen alten Kumpels zusammen ein paar Weltuntergangssongs zu flöten. Ja? Ja, die Songs, die sie spielen, sind ja tatsächlich auch vom Gründer der Sekte. Das muss man dazu sagen.
Ja, aber ich fand es gut, dass Ron die auswendig kann.
Hey, er macht Geld damit, ne? Da muss man sich ein bisschen engagieren.
Ja, das ist richtig. Machen, man, ne? Muss, ich frage mich, schmeißen die jedes Mal ihre Flöte weg? Weil so eine Flöte ist ja jetzt halt, ne? Also ich zahle $80 für eine Flöte. So. Die Welt geht nicht unter. Mache ich dann aus Frust meine Flöte kaputt und beim nächsten Mal denke ich mir so, fuck, ich brauche eine neue.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen sketchy. Die Logik ist tatsächlich ein bisschen sketchy, da muss ich dir recht geben.
Aber man muss auch sagen, die Zorbis, ne, die glauben ja nicht nur daran, dass sie sterben, sondern die Zorbis werden zu Treibstoff.
Genau, das haben wir fast vergessen zu sagen, ne? Die Zorbis werden Treibstoff.
Also die sind besser. Mhm. Ja, also da kommt eine riesen Alien-Echse hierher, macht alle zu Lava. Mhm. Und nur die Zorbis, also das sind jetzt Pi mal Daumen, sagen wir mal 20 Leute. Mhm. Ach, nicht immer. Die werden dann Treibstoff. Und er fliegt weiter und macht dasselbe wieder beim nächsten.
Was ich nur interessant finde, ist tatsächlich, was ich interessant finde bei dieser Darstellung von diesem Eidechsengott, ist die offensichtliche Herkunft oder der Anlehnung. Weil es gibt ja diesen alten Aztekengott, diesen Maya-Gott, vielleicht hast du das schon mal gehört, ja, die gefiederte Schlange.
Tezcatlipoca oder sowas.
Ich kenne es als Kukulkan. Ja, Kukulkan, ja, und der kommt aus, die Legende ist eben, ne, dass er halt aus einem See emporsteigt. Ja, und dann auch irgendwie Feuerspeiten alles. Das klang irgendwie so, als hätten die sich ganz, ganz offensichtlich daran orientiert. Aber ich glaube, Tezcatlipoca ist, glaube ich, der Maya-Begriff dafür. Ja.
Ah, ja, okay. Na,
also
okay.
Ich glaube, es ist dasselbe Wesen. Warte, wir googeln mal schnell. Aber das klang so, ne? Also so der Eidechsengott, ne? Der Feuerspeit, beziehungsweise Vulkanmund, das klingt ja ähnlich.
Ich gucke gerade mir das Cover an von diesem zweiten Buch, ne? Also Organized 2, Angered with Sorb. Das sieht irgendwie aus, als also die Welt in Flammen, ne?
Naja, das Thema so muss man ja aufgreifen, ne?
So eine kleine Sonneneruption. Und da sind dann ganz viele, das sieht aus wie böse guckende Marshmallows.
Herrlich.
Ich weiß nicht, was das soll.
Böse guckende Marshmallows.
Ja.
Ja, gut.
Das sieht irgendwie komisch aus.
Also schließen wir den Part mal ab mit der Information. Ich habe nochmal geguckt. Ne? Es handelt sich tatsächlich um Kukulkan, ne? Der Maya-Gott, die gefiederte Schlange. Und das gibt noch so das Äquivalent bei den Azteken. Und da ist es Quetzalcoatl.
Ja. Genau, na? Den habe ich gemeint. Okay, naja, dann haben wir ja vom selben geredet. Na,
genau, also ist dasselbe. Ja.
Kommen wir mal zur B-Story.
Kommen wir zur B-Story, Tobi.
Für den Fall, dass die Welt tatsächlich untergeht, weiß man ja nie, beschließt April und Andy, beschließt April, Andy bei seiner Liste zu helfen, was er nochmal in seinem Leben getan haben werden muss, ne, so in der Richtung.
The Bucket List.
The Bucket List, genau. Innerhalb eines Tages alle Punkte auf seiner Liste abzuarbeiten. Nachdem sie diese abgearbeitet haben, bis auf die Besichtigung des Grand Canyons und, da war noch was, mal gucken, ob es dir noch einfällt, sie klauen das Auto von Aprils Vater und machen sich auf die 30-stündige Fahrt, das hat mich auch verwirrt.
Alles an einem Tag.
Andy und April kommen am Grand Canyon an und sind erstaunt, aber Andy merkt, dass er eigentlich, nein, warte mal, so kann man den Witz jetzt nicht erzählen, warte mal. Und Andy steht dann da. Und sein einziger Kommentar zu diesem grandiosen Ausblick, wo sogar nicht mal April was Negatives sagen kann, ist, wo sind denn jetzt die Steinköpfe? Er dachte, das ist das gleiche wie Mount Rushmore.
Ist tatsächlich die Frage, ne? Ist tatsächlich die Frage, hat er gedacht, oder hat er wirklich gemeint, dass der Grand Canyon der Mount Rushmore ist? Oder dachte er, der Mount Rushmore ist im Grand Canyon?
Ich habe sogar kurzzeitig überlegt, ob der nicht Mount Rushmore meint, sondern die Osterinselstatue. Das war so mein erster Gedanke.
Na okay, im Englischen spezifiziert er ja wirklich Where's all the faces with the presidents. Ne? Also da bleibt im Endeffekt kein Zweifel
dann
offen.
Okay.
Aber Blick von April dann auch, oder? Ja. So völlig schockiert, den Kopf umreißt.
Ja. Aber was die auch alles durchziehen.
Ja. Ne? Lass es doch mal aufzählen. Ne?
Also, wir fangen erstmal an, das weltbeste Käsesandwich essen. Was hast du noch?
Na, was ich mir noch notiert habe, unbedingt ganz wichtig, Leslie hat in einem Talking Head am Anfang der Folge davon gesprochen, manche Sachen passieren einfach nicht, na, wie beispielsweise, dass Jerry und April miteinander Zeit verbringen. Und wir sehen hier, dass sie irgendwie Jerry akquiriert haben, um diese Action-Szene nachzustellen. Ja, ja. Wo er als Actionheld Burt Macklin quasi durch die Glastür da donnert und dann die aristokratische Freundin da aus Jerrys Fängen befreien möchte.
Ja, ich find auch so erstmal, was der alles auf der Liste aufzählt, ne? Sowas wie seinen Handyvertrag ändern. Ja. Touchdown beim Super Bowl.
Genau.
Ja klar, ist das gleiche wie dein Handyvertrag, Yoga.
Was ich auch geil fand, war halt genau diese Reihenfolge. Er möchte seinen Sohn beibringen, Baseball zu spielen.
Ja.
Und einen Sohn haben.
Ja, danach.
Genau, und danach. Erst danach, also. Genau.
Das haben sie nämlich auch nicht gemacht. Ein Sohn, das hatte ich kurzzeitig, ich glaube, darauf wollten sie auch bestimmt hinaus, wo sie dann so am Ende da sitzen und da, wir haben, naja, das würde ich noch machen, aber das ist gefährlich und das kriegen wir auch nicht. Und wir sind noch so jung, ne? Und da dachte ich mir so, fragt er jetzt echt, wir kriegen ein Kind?
Wäre aber vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, ne? Für das junge Liebesglück.
Ja.
Was ich aber noch cool fand, was man nicht unterschlagen dürfen, ist natürlich auch sein Wunsch, einmal $1,000 in der Hand zu haben, wo sie dann so völlig übermütig zur Bank gehen und sie im Endeffekt 10 $100-Scheine ausgezahlt bekommen und Andy etwas unterwältigt ist und sich das dann alles nochmal in 1-Dollar-Schein auszahlen lässt. Ah ja, das ist schon besser. Ach, und übrigens, hätten Sie auch Nickel?
Ich will Nickel.
Ich will eine Milliarde Nickel. So, okay, die Mathematik dahinter, die machen wir jetzt mal nicht auf Andy.
Ja, das ist... Aber ich verstehe dieses Feeling dahinter.
Ja, klar. Als sie dann das Auto von Aprils Vater klauen und der Alarm losgeht und Andy als ersten Reflex erstmal sich auf den Boden wirft und versucht, unter das Auto zu kriechen.
Besser, das ist das Auto. Also ich weiß auch nicht, warum der Alarm losging. Sie hat doch den Schlüssel.
Na, wahrscheinlich ist also, einfach gesichert, ne? Mit dem Zeitschloss oder was auch immer. Ne?
Na, aber...
Whatever.
Whatever. Aber ich fand auch gut, er möchte einen Remake von Shazam machen.
Ja, genau. aber nur ordentlich.
Aber diesmal richtig.
Ja. Stimmt, ja.
Das fand ich auch gut.
Den Film habe ich tatsächlich gesehen.
Ich auch?
Ja, mit Shaquille O'Neal als Genie. Naja.
Ah, der war wirklich schlecht.
Als Sportler wahrscheinlich auch deutlich besser geeignet als Schauspieler. Na gut. Tobi, wollen wir uns dann nochmal der C-Story widmen? Wir haben heute wieder relativ viel tatsächlich in diese Folge gepackt, die auch wieder Überlänge hatte, ne? Also beinahe 27 Minuten, glaube ich, ging die wieder mal. Genau, die C-Story, wir hatten es vorhin ja schon angesprochen in der A-Story, ne? Die ominöse Party, die Weltuntergangsparty von Entertainment 720. Ja, ihr habt richtig gehört. Wie kann das sein? Die Firma ist doch pleite. Scheinbar nicht ganz so pleite, ne? Denn der Mietvertrag, der läuft ja demnächst aus und man möchte irgendwie nochmal mit sich einem, ja, man möchte sich nochmal mit einem großen Knall verabschieden. Tobi, du musst mir nur mal helfen in der Mathematik mal wieder. Wir haben ja jetzt erfahren, wie viel Kapital tatsächlich in diese Firma geflossen ist.
Ja.
450.000 US-Dollar. Mit dem, was ich gesehen habe, was sie da gekauft haben, wen die auch vor allen Dingen engagiert haben, um dort irgendwie
gut auszusehen,
muss man sich doch sagen, hätte die Kohle im Leben nicht gereicht. Im Leben nicht.
Na, besonders, wenn du überlegst, das Ding angemietet, okay.
Da war die Miete iPads, wahrscheinlich noch das Billigste. Ja, genau, iPads, richtig. Ne?
Das waren doch über, keine Ahnung, 40, 50 iPads. Mhm. Dann die zwei Basketballspieler, den DJ, das Zeug, die Frau. Na gut, okay, die hat nicht ihr Gehalt komplett ausgezahlt bekommen.
Aber trotzdem, ne, du hast es schon erfasst. Also ich würde sagen, die Kohle ist alleine schon in der ersten Woche draufgegangen. Ja, also spätestens da war das Kapital schon weg. Was aber noch besser ist, worauf ich hinaus will, dann fange ich auch an vorzulesen. Sie sagen ja, dass für sie beide am Ende des Tages nur noch jeweils $5,000 übrig sind. Also $10,000. Ja. Mit diesen $10,000 finanzieren sie dann die große Party, die nochmal genau, eigentlich fast nochmal ein Tag Entertainment 720 ist.
Gesagt, ja, und auch mehr da, gekostet hat.
Genau, da hätte doch im Leben auch dafür die Kohle nicht gereicht. Alleine für den bengalischen Tiger. Aber gut, gucken wir uns doch mal die C-Story an. Wie erwähnt, Tom und John Ralphios Firma Entertainment 720 ist am Ende. Sie beschließen, das restliche Geld, das ihnen noch geblieben ist, zu verwenden und in ihrem Büro, also in dem Flugzeughangar, eine riesige Weltuntergangsparty zu feiern, da der Mietvertrag erst am nächsten Tag ausläuft. Trotz der ausgelassenen Stimmung auf der Party hat Tom das Gefühl, dass etwas fehlt. Er ist jedoch angenehm überrascht, als seine Ex-Freundin Lucy dort anzutreffen als er dort auf seine Ex-Freundin Lucy trifft, die John Ralphio eingeladen hat, obwohl er eigentlich sie abschleppen wollte und vergessen hat, dass Tom und sie jemals zusammen waren.
Ja, das
war schon gut. Die Party von Entertainment 720 ist ein voller Erfolg und Tom wird am nächsten Morgen von Lucy mit einem Kuss beglückwünscht, was seine perfekte Party dann doch krönt.
Schön fand ich auch, wo sie dann rausgekommen sind. Und ich dachte so, okay, jetzt wird's richtig absurd. Überall Autos mit Geschenkdingern drauf. Ja. Ne? Dachte ich mir so, klar, die haben jetzt für jeden noch ein Auto geholt. Ach komm, das geht gar nicht mehr.
Genau.
Aber die Auflösung fand ich nicht schlecht. Und ja, seht, wir haben überall riesen Schleifen drauf gemacht. Mhm. Cool.
Nein, genau, für die Fahrer, die bei der Party waren, nichts trinken durften, die dürfen sich ja quasi dürfen dann Gebrauch machen von diesem Auto. Und für die, die nicht fahren dürfen, die kriegen sogar noch einen Shuttle-Service. Ne? mit der automatischen Rückgabe des Autos. Und eine Geschenktüte, genau. Und,
ja, die darfst du ja auch nicht vergessen. Das, also, nee, bei bestem Willen. Also ich, wie gesagt, wir hatten gerade das Thema Hochzeit und so. Ja. Ich weiß, was eine Hochzeit kostet. Da kommst du mit da nicht mit 10.000 lang.
Na, vor allem, wenn du bedenkst, es gibt ja auch die Schrimpwand, ja, also eine Wand, wo einfach nur auf kleinen Regalen jeweils ein Cocktailglas mit einem Schrimp drin steht, das dir auch noch serviert wird von dem Basketballspieler, der sich wieder fragt, was er eigentlich genau da macht.
Aber gut, ich habe jetzt mal so Revue passieren lassen. Also, fangen wir damit an. Den Flugzeughanger, also die Location, haben sie schon bezahlt.
Mhm. Den müssen sie von den 10.000...
Genau. Brauchen wir nicht bezahlen. Den DJ ist derselbe, den sie immer haben. Ich denke mal, da haben sie auch... der hat einfach noch einen Vertrag. Ja. Ne? Also, der ist auch noch weg. Der Basketballspieler, würde ich sagen, dasselbe Prinzip. Ne?
Okay.
Ist auch weg. Also, wir haben immer noch 10.000 übrig. Aber dann kommt ja der bengalische Tiger, die bei uns würde das Blaskapelle heißen, bei denen heißt das wie? Na, hier mit den Trommlern, ne?
Ja, fällt mir gerade auch nicht ein, ne?
Dann den VIP-Raum oder Bereich.
Der Knutschraum.
Wo die Türsteher steht. Dann der VIP-Raum und der VIP-Raum, ja, wo sie nicht mal selber rein dürfen.
Genau, stimmt.
Weil der so VIP ist.
So exklusiv, sie dürfen selber nicht eintreten, ne?
Das fand ich gut. Das fand ich gut. aber ich fand schön auch, dass Chris und wie heißt sie? Will Raita. Chris und Anne.
Ja, ja.
Auf der Party dann waren, wegen Lebe deinen Tag und so, ne? Lebe, als wär's der Letzte.
Genau, das kam ja noch aus dieser Diskussion raus, ne? Um den Reinkarnismus, ne? Als Chris sagte, muss doch schön sein, daran zu denken, dass man im anderen Leben als was anderes wiedergeboren wird. Und ändern hat eigentlich das logische Argument gebracht, hat, so ja, aber die meisten Menschen vergessen daraufhin dann quasi ihr tatsächliches aktuelles Leben zu leben. Ja. Das fand ich tatsächlich ein schönes Argument, ja. Und hier wird auch gesagt von Anne, dass Chris ein schlechter Dancer ist. Endlich sagt es mal jemand. Sich einfach nur so erratisch zu bewegen und schnell ist und sich schnell zu bewegen, ist auch immer noch nicht gut tanzen können. Ja,
na, ich finde es auch interessant, dass er jetzt, ich weiß nicht, ob es in der Folge jetzt war oder schon in der letzten, er wieder eine vernünftige Frisur hat.
Ja, das war auch in der letzten tatsächlich schon so, aber ja.
Ja, okay.
Da war es noch
nicht. Ist mir nur da besonders aufgefallen, weil er so aussah wie dieser, wie heißt der, bei Fallout, dieser Billy Boy oder...
What?
Na, bei Fallout gibt es doch diese, bei dem Spiel diesen kleinen Typen im blauen Anzug.
Weiß ich nicht, Kinderspiel nicht.
Ah, verdammt. Na, jedenfalls, der hat auch so eine gelackmeierte Frisur nach hinten und immer so ein Lächeln aufgesetzt.
Ah, okay.
Und so sah Chris aus mit diesem Hemd und so. Deswegen.
Ah, okay. Naja.
Ja, okay.
Ja. Tja, also fand ich tatsächlich dann auch noch mal ganz schön, sich dann noch mit so einem Knall zu verabschieden. Ja, ich fand schon Ralphios Geste, also muss ich sagen, das fand ich wirklich schon richtig mies, so dieser Turn. Im ersten Moment hast du das Gefühl, dass John Ralphio das ja wirklich ernst meint, ne? Dass er quasi Toms Ex-Freundin eingeladen hat, um quasi Tom den Gefallen zu tun. Und dann kommt halt im Endeffekt noch raus, er hat ganz vergessen, dass sie was hatten. Er wollte sie eigentlich abschleppen. Das ist doch richtig mies.
Jetzt weiß ich wieder, woher ich sie kenne.
Ja, ja. Meine Fresse.
Oh, das war so fies.
Aber
es hat mich halt ein bisschen Charakter, überrascht, ne? Dass die gekommen ist. Also das ich hätte jetzt nicht noch mal mit der gerechnet und hat für mich jetzt auch nicht so wirklich Sinn gemacht.
Naja, aber sie hat angerufen, ne? Und hat wahrscheinlich dann irgendwie mit dem Vorwand irgendwie der Exklusivität sie dann zu dieser Party gelockt.
Ja.
Whatever. Wer weiß, ob sie überhaupt wusste, dass Tom da ist. Das kann man ja auch mit dazu sagen, ne? Wenn John Ralph hier wirklich vorhatte, sie für sich selbst, ich sag mal, klar zu machen. Ja. kann das ja auch eine Überraschung gewesen sein. Andererseits wirkte sie nicht so übermäßig überrascht, Tom dort zu sehen. Ne? Ein Rätsel. Hm. Vielleicht werden die jetzt demnächst auflösen. Aber gut. Oh. Ich habe nichts mehr tatsächlich, außer einen Punkt, den ich mir noch aufgehoben habe. Okay. Und zwar, als Tom anspricht oder ja sagt, dass seine Firma pleite ist und John Ralphio oder dass ihre Firma pleite ist und John Ralphio irgendwie so sagt, so ja, aber wir haben eine Firma vom Grund auf aufgebaut. Ja, und sie danach genauso schnell wieder in den Boden grammt, zählt ja Tom so ein paar Firmen auf, die ja auch so in diesen, ich sag mal, in die ewigen Jagdgründe des Firmeneigners quasi eingegangen sind. Unter anderem auch die Suchmaschine Ask Jeeves. Hast du schon mal was davon gehört?
Nee.
Ja, Tom hat ja das beschrieben als eine Art Online-Butler, der für dich googelt. Ganz vereinfacht.
Hä? Hm. Ich kenne dass die dieses, die haben ja so diese Butler-Service da. Ne? Also,
aber das
da gibt's ja auch irgend sowas.
Muss ja schon früher gewesen sein. Die Frage ist nur, Tobi, denkst du, das gab es wirklich oder war das erfunden?
Du hast es gegoogelt und gefunden, würde ich sagen.
Ja, genau. Also ich habe es gegoogelt, einfach mal zu schauen, ob es Käse ist. Und es gab tatsächlich Ask Jeeves. Ask Jeeves war eine frühe Suchmaschine, die 1996 gegründet wurde und sich durch ihre Möglichkeit auszeichnete, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen. So, da erstmal weicht das natürlich schon von Toms deutlich vereinfachter Fragestellung bzw. Erklärung ab. Aber obwohl Ask Jeeves anfänglich sehr erfolgreich war, konnten sie nicht mit den fortschrittlichen Algorithmen und Dienstleistungen von Konkurrenten wie Google mithalten, was zu einem starken Rückgang ihres Marktanteils führte. Also muss schon sagen, ne, das ist so ähnlich auch wie es BlackBerry und diese andere hier Suchmaschine, Alta Vista, glaube ich, dieses Netzwerk. Mhm. Es war zuerst da, aber konnte sich dann halt einfach nicht mit den Konkurrenten wirklich messen, ne, oder eben nicht langfristig mithalten. Aber diese Darstellung, die Tom gewählt hat, ne, dass es eine Suchmaschine war, die halt für dich gegoogelt hat, stimmt nicht. Ja, das war schon vor Google da und war sogar tatsächlich in der Idee ausgefeilter, weil es eben nicht auf Schlagwörter angewiesen war, sondern du konntest dort eben ganze Sätze als Frage eintragen. Ne.
So wie du es ja heute auch machst.
Genau.
Aber ich denke mir mal, ab da, wo Google das übernommen hat, war es ja dann auch raus.
Ja, kommt damit dazu, ne?
Weil wenn das dein einziges Exklusivding ist.
Die Frage ist halt auch, wie viele Suchergebnisse hat dir Ask Jeeves dann wirklich auch gegeben, ne, wenn du halt in einfacher Sprache gesucht hast. Ne? Kann man ja auch wieder fragen. Ne? Auch wenn es geht, heißt das noch lange nicht, dass du halt wirklich gute Suchergebnisse bekommst.
Aber sind wir jetzt noch einmal, weil ich es gerade sehe, ich lasse ja nebenbei das Ganze laufen, April und Andy stehen am Grand Canyon. Ja. Sind 30 Stunden gefahren, laut deren Aussage. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, wo sie sind. Und also sie fahren in der Nacht los und kommen an, als der Sonnenaufgang über den Grand Canyon. Also bei 30 Stunden sind das,
wenn sie 0 Uhr losgefahren sind an einem Tag, dann wäre es quasi 6 Uhr am übernächsten Tag.
Ja,
passen, oder?
Nee, bin ich raus. Wer wohnt 30 Stunden vom Grand Canyon entfernt? Braucht man denn so lange?
Du weißt schon, wie groß die USA Relation ist, oder?
Naja.
Brauchst du nicht, wenn du mit dem Auto von der Ostküste an die Westküste fährst, gefühlt 4-5 Tage?
Naja, Ostküste, aber Pony liegt doch im mittleren Westen.
Ja. So wo ist der Grand Canyon? Das finden wir raus. Ist das nicht Colorado? Arizona, ja? So Arizona ist ja eher Westküstler oder schon eher westlich, ne?
So, was nehmen wir, was ist denn mal so hier der mittlere Westen? Wyoming, Utah, Colorado, ja, so oder was?
Indiana, ne? Und da liegen schon einige Staaten dazwischen.
Wo ist denn Indiana?
In der Mitte.
Warte. Indiana, USA.
Da liegt schon einiges dazwischen. Indiana liegt zwischen Ohio und Illinois. Ach, guck mal. Ja, und da liegt schon deutlich was dazwischen. Also, dass wir nur 30 Stunden gefahren sind, das ist da eigentlich schon vielleicht ein bisschen zu gering.
Also, ich will mal was, ne? Also, die reden hier vom mittleren Westen. Jetzt höre mal auf. Also, Indiana ist ja gerade mal von der Ost, also Ostküste, New York liegt an der Ostküste, ja, von der Ostküste 2 Staaten entfernt. Hm? Also, ne, das ist ja nicht mehr, okay. Aber ja, du brauchst 1 Tag und 1 Stunde von Indiana nach Grand Canyon. Hm.
Bist du schon ein bisschen unterwegs, ne?
Naja. 25 Stunden nur.
Naja, aber April hat ja auch gesagt, dass sie aufs Gas tritt, ne? Und dass sie nicht 30 oder dass sie nicht plant, 30 Stunden dafür zu brauchen. Das kommt ja auch noch dazu.
Na gut. Ja. Na gut, na gut, na gut. Ich glaub den jetzt mal.
Okay. Glaub mir den mal.
Hat mich trotzdem geärgert.
Glauben wir den mal.
Ja.
Tobi, erzähl mal. MVP in dieser Folge.
Sorb.
Sorb?
Sorb. Auch wenn er nicht drin war, es wurde viel über ihn geredet. Ich finde den sehr sympathisch.
Mhm. Sehr sorbig quasi.
Ja.
Ja.
Also Tobi. Wenn der nicht sorbig ist, dann weiß ich auch nicht.
Wenn der nicht sorbig ist.
Doch.
Ja, ich muss sagen, hab nicht viel hinzuzufügen, außer Heil Sorb.
Ja. Super, dann sind wir uns doch einig.
Ketzerquackel, Kukulkan, Sorb. Ja, alles das Gleiche.
Das fliegende Spaghetti-Monster.
Das fliegende Spaghetti-Monster, das gefällt mir.
Kennst du das nicht?
Nee.
Das ist eine Religion.
Okay.
Italien, die nennen sich Pastafari. So heißen die Anhänger.
Jetzt verscheißest du mich aber.
Nein! Das ist auch ein riesengroßes Spaghetti-Monster, was durchs Weltall fliegt, aber nur Liebe verbreitet.
Naja, klingt irgendwie etwas aus der Sesamstraße.
Ich schick dir mal den Spaghetti-Monster-Religion.
Oh Gottes Willen.
Als Symbol des Pastafarianismus.
Ach du Scheiße. Ey, das ist aber bestimmt sowas wie das Spaghetti-Monster, die Kirche des Spaghetti-Monsters ist wahrscheinlich genau so eine Religion, die Partei eine Partei ist, oder?
Nein, nein, sie hat große Anhänger. Sie feiern unabhängig, je nachdem, in welchem Land sie leben, feiern die an bestimmten Feiertagen in dem Land ihre Feiertage für ihre Religion. Zum Beispiel in Deutschland Christi Himmelfahrt feiern die Pastafari, so nennen die sich, ne? Mhm. Monsters Himmelfall.
Oh Gott, okay.
Also er ist nicht hochgegangen, er ist runtergekommen.
Okay. Gut, also wenn ich jetzt nach meiner Online-Recherche irgendwann auf Martin Sonneborn treffe, dann weiß ich Bescheid. Ja.
Da an diesem Tag angeblich das fliegende Spaghetti-Monster aus dem Bett fiel und damit den Urknall auslöste.
Komm, ey. Das kann doch keiner ernst nehmen. Ey, das ist ja Wahnsinn. Das kann doch keiner ernst nehmen.
Shit.
Na gut.
Naja.
Okay.
Machen wir weiter.
Gut, so viel zum fliegenden Spaghetti-Monster. Ich habe tatsächlich nur eine Nopes-Note. Und zwar nochmal eine Erklärung zum Thema Reasonableism. Denn es handelt sich ja scheinbar um eine Parodie von Scientology. Die Sekte begann, also quasi die Sekte von Sorb, ja, begann mit Lou Prosotovichs Lehrbuch Organize It, das dem Buch Dianetik von L. Ron Hubbard nicht unähnlich ist. The Modern Science of Mental Health, das zur Gründung von Scientology führte. Die Reasonableisten glauben, dass Sorb die Menschheit mit seinem Vulkanmaul vernichten wird und nach der Ansicht der Scientologen hat Xenu die Bürger der Galaktischen Konföderation vernichtet, indem er Wasserstoffbomben in Vulkan zündete. Oh Alter, ich habe mich selten so dumm gefühlt beim Lesen.
Nein, warte, da kommt noch besser.
Die aktuelle Ausgabe von Dianetics zeigt einen Vulkan auf dem Cover. Außerdem wurde die Sekte Reasonableism genannt, wenn man sie kritisiert, es so aussieht, als würde man etwas sehr Vernünftiges angreifen. Und Hubbard nannte seine Kirche Scientology, um aus dem Prestige und der wahrgenommenen Legitimität der Naturwissenschaften Kapital zu schlagen.
Geiler. Also ich habe mich mit Scientology mal ein bisschen auseinandergesetzt, ne? Weil du dir ja auch ja, du möchtest einfach mal wissen, warum die Leute das daran glauben. Also ich finde ja Religionen sehr interessant. Und die glauben auch daran, dass, oder das ist das Hauptproblem von denen. Also die Juden und die Christen haben ja die Erbsünde. Ne? Oder nur die Christen, glaube ich. Die Katholiken jedenfalls.
Ja.
Ne? Adam hat einen Apfel gegessen, dadurch ist er aus dem Paradies geflogen. Ja. Ne? Sind wir alle dran schuld. Ne? Mhm. So, die Erbsünde. Die wiederum glauben daran, dass Außerirdische ihre Straftäter, ne, also die Leute, die Blödsinn gemacht haben und Morde und hast du nicht gesehen, auf die Erde geflogen haben, die in die Vulkane der Erde, also in der frühen Erde, ne, reingeschmissen haben und die Seelen dieser Bösewichte sind aus dem Vulkan in die Menschen hineingeflossen. So. Und die wollen ja auch Geld machen, ne? Um davon gereinigt zu werden, musst du schon ein bisschen Geld ausgeben. Ne? Wir reden hier von Sitzungen, die dich von deinen befreien, ne? Also von deinen schlechten Energien, bist du so gut und gerne mal 4.000 bis 5.000 Euro los. Und das ist nicht nur eine Sitzung. Die musst du regelmäßig machen.
Das habe ich auch schon gehört, dass du wirklich ordentlich Geld los wirst. Also noch mehr als bei anderen Religionen auch.
Ja. Und dann steigst du immer wieder auf, ne? Dann kommt das übliche Schneeballsystem. Für dich wird es billiger, wenn du andere mitbringst, die auch unrein sind. Und hast du nicht gesehen. Hm. Wo ich mir dachte, Alter, wenn ich das lese, kann ich doch nicht sagen, ja, das klingt logisch. Ja. Nee, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ja, macht Sinn.
Meine oder? Fresse.
Also, boah.
Ich kann da, also.
Das erklärt sich mir nicht.
Ja, also ich auch nicht. Also ich finde, bin da wirklich, ich höre da richtig ungläubig zu. Ich kann das nicht einordnen, wie Menschen wirklich in der Lage sind, so einen Blödsinn zu glauben, beziehungsweise sich von sowas noch in die Enge treiben zu lassen. Wobei man halt auch hört, dass bei Scientology wirklich viel menschlicher Druck auch herrscht. Ne? Also dass da wirklich sehr wahrscheinlich einige völlig im Klaren darüber sind, dass es Humbug ist, aber sich gar nicht trauen auszutreten. Ja, das hört man ja auch immer wieder.
Ja gut, das hast du ja immer bei Sekten.
Ja. Hast du gerade Scientology als Sekte bezeichnet?
Das ist doch eine natürlich, Religion. Ist ja keine Kirche.
Ist ja eine Religion. Nee, natürlich ist es eine Sekte.
Das ist, da habe ich auch mal über Religionsstifter eine Dokumentation gesehen. Da gibt es irgend so einen, oder gab es einen Asiaten, der hat Massenhochzeiten gemacht. Ja. Wurde ganz groß in Asien und ist dann nach Amerika gekommen und wurde noch größer.
Ja.
Und das Lustige ist, der hat die New York Times gegründet. Yep, oder yep. So ein,
exakt, das habe ich schon New gehört. Ja, ja. Der hat sogar noch eine zweite Zeitung, glaube ich.
Warte, dachte ich mir so, hä? Also ich habe im New York Times immer als ein sehr seriöses Blatt wahrgenommen.
Ich weiß nicht, ob es er gegründet hat oder gekauft hat. Ich glaube, die ist älter gekauft. Als das. Ne? Gekauft hat er es auf jeden Fall.
Ja, aber er hat es gekauft.
Ja.
Wo ich mir denke, warte mal, ihr lasst euch von einer Sekte aufkaufen.
Ja, definitiv. Das also, hatte ich auch schon gehört. Ja.
Ganz verrückt. Aber es ist genauso, wenn du die RGBs nicht durchliest. Ne? Hier, wie heißt denn dieses NS3 oder so, wo du hier deine Verwandtschaft klären kannst und sowas?
Ne, das hat man tatsächlich jetzt in der Folge besprochen, die jetzt am Dienstag rauskommt.
Naja,
deswegen habe ich es auch direkt noch im Kopf. Ja.
Gut, ja, dann, wenn ihr wissen wollt, was da passiert, hört euch die Folge davor an.
Also müsstet ihr Folge 3.13 hören, ne? Die, also beziehungsweise die Besprechung zur Folge 3.13. Das ist jetzt die Besprechung zur Folge 4.6. Da liegt jetzt doch schon ein bisschen was dazwischen.
Ist nicht schlimm, ne? Weil ich wiederhole mich eh öfters.
Wir haben genug
Content. Also ihr werdet es nochmal hören.
Genau.
Ja. So, bin ich durch.
Ich weiß es noch, und zwar beim Unterschreiben der AGBs wirst du quasi Mormone. Ja.
Nee, alle, die du da mit reinschreibst und wo du dich selber, die werden getauft
in einer
Massentaufe.
Oder so. Genau, oder so.
Also du schreibst Tote rein und die taufen die noch nach.
Ne, ist doch schön. Ist doch schön. Okay, Tobi, Ja. Wie sieht's denn mit der Bewertung aus über diese Folge? Wie fandest du End of the World?
4 von 5.
Das ging schnell.
Ja, ich fand's, also wirklich, A-Plot fand ich geil. Hätte ich gerne noch mehr gewusst. Dieser Running Gag von wegen, lösen sie es erst morgen ein.
Ja.
Und dann noch das Ende, wo ja dann wirklich noch mal die Zorbisten kamen. Ha, irgendwo habe ich mich anscheinend verrechnet.
Das ist der 19. Mai. Dann, da ist der Park schon belegt. Der 20.
Ah, wie sieht es am 20. aus? Da könnte man. Ja, 20. steht genau hier.
Ja. Also wir haben wirklich offensichtlich die Fähigkeit, sich selbst zu veralbern, oder? Uns nicht mehr zu merken. Finde ich gut.
Aber naja. Aber ich finde es gut, dass er flexibel ist. Mhm. Ne? Der Weltuntergang passt nicht. Machen wir ein bisschen später. Ein bisschen, das bringt schon.
Vor allem, welche Berechnungen alle aufgrund des Buches Organize 2 möglich sind. Das ist wirklich immer wieder beeindruckend. Ne?
Wenn du Zahlen finden willst,
findest du
die Zahlen.
Ja, das stimmt.
Das ist immer sowas.
Okay, Tobi, du hast...
Aber ja, deswegen.
Du hast herrlich, mit 4 auch bewertet.
B-Plot und C-Plot, ja.
Sehr schön. Dann gucken wir mal, IMDb sieht das genauso wie du und Serialized das grundsätzlich immer etwas wohlwollender bewerten, geben sogar 4,5 von 5 Sternen, beziehungsweise Punkten.
Habe ich kurz überlegt, aber nein.
Okay, ich bewerte diese Folge nicht mit 5, nicht mit 4,5 und auch nicht mit 4. Ich bewerte sie mit 3,5.
Warum?
Brauchst du eine Begründung, okay.
Ja, ich möchte das wissen.
Ich kann das manchmal... Zorb
braucht eine Begründung.
Ich kann es manchmal einfach nicht richtig erklären. Das hat einfach nicht so richtig für mich gezündet. Das ist eigentlich so die beste Erklärung, die ich habe. So absurd der A-Plot war, aber so richtig diese Knaller-Gags haben mir da gefehlt. Also das war so die Handlung an sich, die Rahmenhandlung an sich, die halt dann eben lustig und spannend war in dem Moment. Aber so diese Knaller-Gags haben mir gefehlt. Hab jetzt direkt nichts im Kopf, wo ich sage, das ist jetzt zitatfähig, um es mal so auszudrücken. Der B-Plot hat das schon mehr, also im Andy und April, war aber relativ kurz, muss man dazu sagen. Ne? Also wenn du dir das alles zusammenfasst, war es nicht viel. Natürlich bleibt da am Ende wieder hängen, so, wo sind jetzt hier die ganzen Gesichter mit dem Präsidenten? Ja, und die Party, Entertainment 720, ich mochte ja den Plot. Ne? Also das war schön absurd und da war auch einiges dabei, was zumindest in der Bildsprache hängen bleibt. Aber so in Summe wollte es nicht so richtig zünden. Und da ergibt sich jetzt tatsächlich schon so ein kleines Muster. Denn das war auch so halb das Feedback aus den vergangenen 2 Folgen auch. Barney Rangers und Meet and Greet haben bei mir auch jeweils nur 3,5 Sterne bekommen. Das ist jetzt 3 Folgen in Folge, wo ich 3,5 bewerte. Wollten jetzt so nicht mal so richtig zünden. Ich kann ja nicht mal hundertprozentig sagen, woran genau ich das festmache. Es zündete einfach nicht so richtig.
Schade.
Nach dem starken Staffelauftakt, was so meine Bewertung angeht, bauen wir hier gerade ein bisschen ab. Aber gucken wir doch mal, was als nächstes ansteht. Und zwar irgendwas, die Vereinigten Staaten von Pony oder so, ne? Ja, The Treaty.
Warte. Die Vereinten Nationen von Pony.
Die Vereinten Nationen, nicht die Vereinigten Staaten, genau. The Treaty. Folge 7 der 4. Staffel und damit läuten wir auch schon so einen kleinen Countdown ein, denn nur noch eine Folge und zwar die Folge 8 quasi, die wir dann besprechen werden, ist dann tatsächlich schon unsere 50. Folge, Tobi. Was hältst du davon? 50 Folgen.
So Party.
Ja. Ich muss schon sagen, also 50 Folgen, das ist schon natürlich eine Hausnummer, ne? Also das schaffen nicht viele. Hätten wahrscheinlich auch wenige gedacht, dass wir das wirklich schaffen, auf 50 Folgen zu kommen, beziehungsweise hier schon so weit zu kommen.
Das ist richtig.
Unter anderem
dass wir das selber durchhalten.
Unter anderem ich selbst. Ja. Ich kenne mich da gut genug, um zu wissen, dass ich wahrscheinlich irgendwann die Lust dran verloren hätte. Aber so ist es nicht tatsächlich. Macht mir noch genauso viel Spaß, wenn nicht sogar noch mehr, wie zu Beginn.
Gut. Wir haben noch ein paar Folgen.
Und die 100, die möchte ich auf jeden Fall haben. Und ich glaube, wenn ich es richtig hochgerechnet habe, inklusive Season-Reviews, kommen wir auf 100 und knapp 30 Folgen. Also ist noch ein bisschen was zu tun.
Und wenn wir weiter so machen, sind wir wann fertig? Könnte man ja jetzt schon ausrechnen, oder?
Wir könnten es ausrechnen, also rein theoretisch wäre das Projekt dann, glaube ich, im Herbst 2026 von der Aufnahme her vorbei. Und dann quasi noch so halt 2-3 Monate später, was die Veröffentlichung angeht. Also wahrscheinlich Ende 2026 sind wir mit der Nummer ja durch.
Okay. Jetzt müsst ihr durchgucken. Suchten.
Durchsuchten, genau.
Ja.
Alright, Tobi. Sind wir tatsächlich schon wieder bei 1,5 Stunden angekommen. Wer hätte es gedacht? Krass. Ja. Hat mir wieder enorm viel Spaß gemacht. Ich
mir auch.
Freue mich tatsächlich schon, die nächste Folge mir auch gleich reinzuzwirbeln, denn ich habe gerade richtig Bock auf Parks and Rec.
Ich auch.
Ja, dann mach dir eine ruhige Woche, oder?
Good night and goodbye.
Ja, lass dich nicht ärgern, lasst euch nicht ärgern. Viel Spaß mit der Folge. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, selber wie immer.
Immer gerne.
Und ja. Was soll ich sagen? Ne?
Ja.
Macht's gut.
Raus hier.
Diesen Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Podcast.de, Amazon Music, Deezer, RTL Plus, einem anderen Podcatcher eurer Wahl oder direkt auf unserer Homepage bewerten und kommentieren. Wir sind dankbar für jedes konstruktive Feedback und freuen uns über eure Bewertung. Folgt uns auch auf Insta, Threads, Facebook und Serialized oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn ihr selbst mal bei uns mitmachen wollt, dann tretet gerne über die aufgezählten Kanäle mit uns in Kontakt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und falls ihr es nicht schon gemacht habt, bitte abonniert uns beim Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns auf und über euch. Macht's gut.